Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich. Herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Über die Geschichte der DDR wurden schon viele Bücher geschrieben, aber manchmal braucht es einen Perspektivwechsel, um neu zu bewerten. Das ist der Ansatz von Katja Heuer. Die in Ostdeutschland geborene und in Großbritannien lebende Historikerin will mit ihrem Buch Diesseits der Mauer eine neue Geschichte der DDR schreiben. Keine neue Geschichte, eher eine Tiefenbohrung in die Moskau-Connection von Gerhard Schröder haben die Journalisten Reinhard Bingener und Markus Wehner vorgelegt und stellen dem Altkanzler dabei ein katastrophales Zeugnis für seine Russlandpolitik aus. Außerdem geht es bei Andruck um Geist und Müll des deutsch-französischen Essayisten Guillaume Paoli, indem er dazu anregt, radikal über die menschengemachten Krisen dieser Zeit zu diskutieren. Und es geht um eine höchst unterhaltsame Suche nach neuen Wohnkonzepten des Journalisten Lars Reichardt für all diejenigen, die keine Lust haben, alleine zu leben. Das alles und noch mehr ist Thema heute bei Andruck. Die Historikerin Katja Heuer wurde 1985 in Guben geboren, ganz im Osten Brandenburgs. Heute lebt, schreibt und lehrt sie in Großbritannien. Ihr Buch Diesseits der Mauer, das eine neue Geschichte der DDR von 1949 bis 1989 erzählen will, wurde dort im vergangenen Jahr zum Bestseller. Jetzt ist es hierzulande erschienen und fällt mitten hinein in eine deutsch-deutsche Debatte, die sich vor kurzem an einem anderen Buch entzündet hatte, das wir Ihnen auch hier bei Andruck vorgestellt haben, nämlich an dem des Leipziger Germanistikprofessors Dirk Oschmann mit dem Titel Der Osten. Ein wütendes Buch, in dem er dem Westen vorwirft, den Osten systematisch zu dominieren und auszugrenzen. Katja Heuer ist deutlich jünger als Oschmann. Als die DDR zusammenbrach, war sie noch ein Kind. Und doch ist es auch ihr wichtig, dass in die Bewertung der DDR die ostdeutsche Perspektive stärker einfließt. Markus Heumann hat ihr Buch gelesen und weiß, ob es überzeugt.
Als Angela Merkel die Bundeswehr bat, bei ihrer Verabschiedung in den Ruhestand 2021 Nina Hagens »Du hast den Farbfilm vergessen« zu spielen, geschah dies kaum aus dem Wunsch heraus, die DDR zurückzubringen. Die Tränen in ihren Augen waren Tränen der Rührung, weil sie sich an ihr Leben vor und nach der Berliner Mauer erinnerte.
Dass die absolute Mehrheit ihrer einstigen Bewohner die DDR ebenso wenig zurückhaben möchte, wie die scheidende Bundeskanzlerin es wollte, davon ist die Historikerin Katja Heuer, Autorin dieser neuen Geschichte der DDR, überzeugt. Diese Geschichte beginnt indes in ihrem opulenten Buch nicht mit deren Gründung 1949, sondern schon Mitte der 1930er Jahre in Stalins UdSSR. Dorthin war nach Hitlers Machtergreifung ein Großteil jener deutschen Kommunisten exiliert, welche später einmal die DDR regieren und prägen würden. Zumindest diejenigen, die das Wüten des paranoiden Sowjetdiktators überlebten. Denn, so die Autorin,
Stalins Würgegriff hatte die deutsche kommunistische Diaspora auf ihren skrupellosesten prosowjetischen Kern reduziert. Die KPD-Führung in Moskau, aus der Stalin die Männer auswählte, die den Sozialismus in Deutschland aufbauen sollten, hatte den großen Terror nicht zufällig, sondern durch ihre Abkehr von jeglicher Moral überlebt.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Abhandlungen zur DDR-Geschichte hangelt sich Katja Heuer nicht stur an der historischen Zeitleiste entlang, sondern verschränkt diese mit typischen wie auch gänzlich untypischen Biografien und Erinnerungen von Bürgern, die in ihr lebten und mit Psychogrammen derer, die sie regierten. Die im Buch zitierte offizielle Dienstanweisung über das 4,5 Minuten Frühstücksei von Stasi-Chef Erich Mielke beispielsweise wird gerade einer jungen Lesergeneration mehr darüber verraten, wie die DDR tickte, als es seitenlange Zitate aus Parteitagsprotokollen könnten.
Das ist eine formale Frage. Ich liebe doch alle.
Und die ausführlich geschilderten Probleme bei der flächendeckenden Versorgung mit Westjeans etwa, die in den 70er Jahren zum Fall fürs Politbüro wurden, dürften in ihrer Dramatik auch heute noch bei jedem gelernten Bundesbürger, für den diese Kleidung ein allzeit verfügbarer Artikel war, Empathie auslösen. Indem sie solche Brücken ins Jetzt baut, ist diese Geschichte der DDR auch und gerade eine spannende Lektüre für all jene, die diesen Staat nie selbst erlebt, gesehen, gerochen, gefühlt oder auch ertragen haben. Doch manchmal schrumpfen in diesem Buch die Mühen der Ebene so disproportional, dass der Ruch einer allerdings brüchigen Ostalgie in der Luft liegt. Gerade bei der Beurteilung der stalinistischen 1950er Jahre lehnt sich Katja Heuer weit aus dem Fenster, wenn sie resümiert:
Im Gegensatz zu vielen späteren Darstellungen war die vorherrschende Stimmung innerhalb der ostdeutschen Bevölkerung nicht von Ablehnung des Ulbrichtschen und Neid auf Adenauers System geprägt, sondern von Erleichterung und sogar Begeisterung. Vor allem die Arbeiter störte es weniger, dass ihre Wohnungen klein waren und sie in den Regalen der Lebensmittelläden nur eine begrenzte Auswahl vorfanden. Sie hatten sich schon vor dem Krieg nicht viel leisten können, als sie häufig in beengten Mietskasernen oder in ländlicher Armut gelebt hatten.
Derartiger historischer Whataboutism passt nicht zu den permanent steigenden Flüchtlingszahlen dieser Dekade, die letztendlich den Mauerbau 1961 zur Folge hatten. Dennoch bemüht sich Heuer spürbar um Ambivalenz. Die Schicksale der Berliner Mauertoten oder zum Beispiel die Selbstverbrennung des oppositionellen Pfarrers Oskar Brüsewitz im anhaltinischen Zeitz 1976 erfahren ebenso Würdigung wie andererseits die unbestreitbare ökonomischen und sozialpolitischen Erfolge, die den DDR-Bürgern besonders seit dem Amtsantritt Erich Honeckers 1971 einen im Ostblock-Vergleich hohen Lebensstandard bescherten.
Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.
Vielen war das Leben zu spießig oder zu provinziell. Doch für Menschen, die sich einen ruhigen Alltag im gemütlichen Heim wünschten, war sie, die DDR, ein stabiler Ort ohne große Sorgen und Nöte. Obwohl die Überwachung zunehmend intensiviert wurde, tolerierte die Honecker-Regierung inzwischen kleinere Verfehlungen. Die Stasi sammelte zwar so viele Informationen wie nie zuvor, doch die hatten häufig keine Konsequenzen. Das Ausspionieren des Privatlebens wurde von vielen schlichtweg ignoriert. Mit dem ambitionierten Eifer der ersten 3 Jahrzehnte kam der DDR auch die harte Hand im Umgang mit ihren Bürgern abhanden.
Das beispielsweise werden die niedergeknüppelten Demonstranten am 40. Jahrestag der DDR oder die Insassen des Stasi-Knasts Bautzen II anders gesehen haben. Vom 7. Oktober 1989 stammt auch die erste und einzige persönliche Erinnerung Katja Heuers in diesem Buch. Die damals 4-Jährige besucht an jenem Schicksalstag mit ihren Eltern, der Vater ist Offizier der Nationalen Volksarmee, den Berliner Fernsehturm.
Begeistert von dem Anblick, den Berlin von oben bot, wandte ich mich um und rief etwas zu laut: »Papa, komm her und schau, die ganzen Leute sehen aus wie kleine Ameisen.« Ich zeigte begeistert nach unten und hüpfte auf und ab, damit ich besser sehen konnte. »Und schau mal da, überall Polizeiautos.« Gerade als es richtig spannend wurde, wollte mein Vater gehen. Ohne auf meine Proteste oder die Fragen meiner Mutter zu hören, zog er uns beide mit, zurück in den Aufzug.
Erstaunlich, dass sich die Autorin in ihrer historischen Panoramalandschaft mit all ihren Haupt- und Nebenwegen nur selten verläuft. Die Leichtigkeit, mit der sie Alltagsgeschichte mit politischen Wegmarken verknüpft, ist oft beeindruckend. So neu aber ist dieser Ansatz nicht. Erinnert sei nur an die Trilogie des Historikers Stefan Wolle über Alltag und Herrschaft in der DDR, die bereits vor rund einem Jahrzehnt erschienen ist. Vielleicht wäre er ein guter Lektor für dieses Buch gewesen, in dem es leider nicht wenige faktische Unrichtigkeiten, Widersprüche und auch Übersetzungsfehler gibt. Die englischsprachige Originalausgabe erschien im vergangenen Jahr. Ihren Farbfilm jedenfalls hat Katja Heuer immer dabei gehabt, obwohl er mitunter etwas grobkörnige und rotstichige Aufnahmen liefert.
Meint unser Rezensent Markus Heumann über das Buch von Katja Heuer. Diesseits der Mauer, eine neue Geschichte der DDR. Es wurde von Franka Reinhardt und Henning Dedekind aus dem Englischen übersetzt und ist bei Hoffmann und Campe verlegt. 725 Seiten kosten 28 Euro. Freundschaft und Unterstützung. So lautete die Botschaft, die beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj am Sonntag in Deutschland immer wieder zelebriert wurde. Bundeskanzler Olaf Scholz, der Selenskyj als den lieben Volodymyr duzte und bei der Verleihung des Karlspreises in Aachen betonte, dass die deutsch-ukrainische Geschichte nur gemeinsam weitergehen könne, setzte damit ein weiteres Zeichen dafür, dass die SPD jahrzehntelange sozialdemokratische Gewissheiten über Bord wirft. Tief geprägt hatte die unkritische Haltung der SPD zu Russland wesentlich Altkanzler Gerhard Schröder. Lange schon wird über dessen Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin diskutiert, doch die wahren Ausmaße blieben lange weitgehend im Dunkeln. Das Buch von zwei FAZ-Journalisten bringt nun Licht hinein. Reinhard Bingener und Markus Wehner haben in ihrem Buch »Die Moskau-Connection« Schröders weit verzweigtes Netzwerk in Politik und Wirtschaft bis ins Detail recherchiert und zeigen, wie eine der größten Fehleinschätzungen deutscher Außenpolitik seit 1945 möglich wurde. Moritz Küpper hat es gelesen.
Er ist wohl bis heute nicht nur Freund, sondern auch Verteidiger des russischen Präsidenten.
Verglichen mit Herrn Trump ist Wladimir Putin ein hochrationaler Mann.
Gerhard Schröder, SPD, 7 Jahre lang Bundeskanzler, nach dem Ausscheiden in hohen Funktionen in der russischen Rohstoffindustrie und eben treuer Weggefährte Putins. Vom lupenreinen Demokraten sprach er einst, verteidigte ihn immer wieder, wie hier im Wahlkampf 2017.
Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Kalkulierbar.
Aber auch nach der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 ließ Schröder eine deutliche Distanzierung vermissen.
Das Verhalten von Schröder ist auch nach all unseren Recherchen uns ein Rätsel,
sagt Reinhard Bingener, der Niedersachsen-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Ich kann es mir letztlich auch nicht wirklich rational erklären. Also man kann verschiedene Gründe nennen, psychologischer Natur, sein Trotz. Man kann sagen, eine gewisse Orientierung auf materielle Werte ist auch eine mögliche Erklärung. Aber ich finde auch, wenn man das alles betrachtet, letztlich ist es ein Rätsel, warum er sich bis heute so verhält.
Doch ungeachtet dieser Frage hat Bingener nun zusammen mit seinem Berliner Kollegen Markus Wehner ein Buch geschrieben, das tiefe Einblicke gewährt und eine bedrückende Beschreibung der letzten Jahre liefert und eben erklärt, wie die Bundesrepublik so abhängig vom russischen Gas und ignorant gegenüber dem imperialistischen Kurs Russlands wurde. Die Moskau-Connection heißt das Buch, das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit.
Die Idee gründet darauf, dass ich seit mittlerweile knapp 10 Jahren Korrespondent in Hannover bin und hier auch schon die Russlandlinie von Schröder, aber auch der niedersächsischen SPD seit längerer Zeit verfolge und beschreibe. Und das hat sich natürlich mit Kriegsbeginn nochmal verschärft, das Thema. Und dann ist eben aufgefallen, dass eine Aufarbeitung so gut wie gar nicht erfolgt und die Probleme auch weitgehend abgestritten wurden. Und dann hatte ich mich einige Monate nach Kriegsbeginn dann mit meinem Berliner Kollegen Markus Wehner zusammengeschlossen, der Osteuropa-Historiker ist und selber auch Korrespondent in Moskau war und schon seit Jahren die Berliner Außenpolitik und Russlandpolitik beschreibt.
Entstanden ist, das lässt sich wohl ohne Übertreibung sagen, eines der wichtigsten Politikbücher hierzulande aktuell. Es reiht sich einerseits ein in die Darstellung zu gescheiterten deutschen Russlandpolitik, andererseits sticht es hervor durch viel Tiefe und genaue Beschreibungen. Autor Bingener.
Das war auch für mich selber und für uns selber nochmal eindrücklich, wenn man das einfach nochmal alles zusammenträgt und auf den Tisch legt und so in der Ballung anschaut. Ja, das hat was Erschlagendes. Ja, man wundert sich, wie das nicht wahrgenommen wurde. Und ich glaube, es ist auch Teil der Kunst des Umfelds von Gerhard Schröder, diese Dinge auch etwas zu verwischen. Ja.
7 Kapitel umfasst das Buch. Zu Beginn werden der Aufstieg und das Umfeld des späteren Kanzlers Gerhard Schröder sowie sozusagen als Startpunkt auf der anderen Seite das Russland Wladimir Putins und dessen Machtsäulen, Gas und Krieg skizziert.
Wladimir Putin hat 1997 seine Doktorarbeit am Bergbauinstitut in St. Petersburg abgeliefert. Ob sie zu Teilen ein Plagiat ist, weil angeblich 4/5 des zentralen Kapitels die Übersetzung eines Werks zweier amerikanischer Professoren aus Pittsburgh sind, soll hier nicht erörtert werden. In der Arbeit wird dem Export von Erdgas und Erdöl eine wichtige Rolle beigemessen, um außenpolitische Ziele durchzusetzen. Dafür allerdings müsse der Energiesektor so weit wie möglich unter staatliche Kontrolle kommen, lautet die These. Was dort theoretisch dargelegt ist, wird Putin ab Mitte 1998 Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, nur wenige Jahre später als Präsident, in die Tat umsetzen.
Es ist auch dieser Stil, der Blick für das Detail, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren, der dieses Buch so gut lesbar machen. In einem zweiten Schritt werden die Entspannungspolitik der SPD als politische Grundlage sowie die deutsche Energieversorgung als organisatorische sowie wirtschaftliche Grundlage beschrieben. Auf diesem Fundament wird dann, sozusagen als Hauptteil, die deutsche Russlandpolitik dieser Jahre beschrieben. Von 1998, dem Wahlsieg Schröders, bis zum Jahr 2013 als Illusion einer Partnerschaft, dann folgend in den Jahren 2013 bis 2021 als toxische Beziehung. Neben der hohen Relevanz ist es aufwendig recherchiert, umfangreich belegt, liest sich dennoch wie ein Krimi, beispielsweise wenn die Seilschaften rund um Schröder, deren Aufstieg, aber auch Wirken nach seiner Kanzlerschaft beschrieben werden.
Direkt unter der Wohnung Schröders kommt eine Beratungsfirma unter, die in engem zeitlichen Zusammenhang mit Schröders Auszug aus dem Kanzleramt gegründet wird, die Wiese Consult seines ehemaligen Wahlkampfmanagers Heino Wiese. Nach dem Verlust seines Bundestagsmandates 2002 und der Aufgabe seiner Geschäftsführerposition in der Niedersachsen-SPD hatte Wiese zunächst als Exportdirektor für das unterfränkische Modeunternehmen S. Oliver gearbeitet. In dieser Zeit baute er Geschäftsbeziehungen in China, Russland und der Türkei auf, schreibt Wiese über sich selbst. Nun wählt Wiese ein Lebensmodell, das dem von Schröder verblüffend ähnelt. Beide pendeln zwischen ihrem privaten Umfeld in Hannover und den beruflichen Angelegenheiten in Berlin. Hinzu kommen häufige Abstecher nach Moskau und in andere, gerne von Autokraten geführte Länder. Die zwei Politiker leben in einer symbiotischen Beziehung, in der die Kräfteverhältnisse klar verteilt sind. Wiese hält Schröder für sein Idol, seinen großen Bruder oder einen der allerwichtigsten deutschen Politiker.
Es sind bis heute mächtige, vor allem Männer, die in diesem Buch nicht gut wegkommen. Schröder selbst, aber auch sein einst engster Mitarbeiter Frank-Walter Steinmeier, heute Bundespräsident, dazu der ehemalige Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel, heute Vorsitzender der Atlantikbrücke und weitere Namen, vor allem aus Niedersachsen. Auch wenn es mit Angela Merkel eine CDU-Bundeskanzlerin war, die die Politik der letzten Jahre zu verantworten hatte, so fokussieren sich die Autoren vor allem auf die SPD und deren Akteure. Dennoch, auch der Frage, wie konnte Schröders Politik auch noch in 16 Jahren Merkel erfolgreich sein, gehen sie nach. Dies läge, so Autor Bingener, daran, dass Merkel der SPD oft freie Hand gelassen habe.
Und dann gibt es daneben natürlich auch noch Gründe innerhalb der CDU. Das wäre eigentlich ein Thema eines eigenen Buches. Denn natürlich gab es auch in der Union Kreise, die eine wirtschaftliche Verflechtung mit Russland anstrebten und auch Personen, die dabei eigene Interessen verfolgten. Philipp Missfelder war so ein Beispiel, aber es gibt teilweise auch andere Leute, die im Gazprom-Umfeld arbeiten.
Der russische Überfall stellt dann den Schlusspunkt des Buches dar, zusammen mit einem Fazit der Autoren. Das Beschriebene halten sie, Zitat, für den größten Fehler der deutschen Außenpolitik seit Gründung der Bundesrepublik.
Deutschland war dabei ein besonders lohnendes Ziel, weil es eine russlandfreundliche Haltung in den politischen und wirtschaftlichen Eliten gab. Da lag es nahe, Deutschland einerseits von russischer Energie abhängig zu machen und gleichzeitig in Propaganda und die politische Unterwanderung zu investieren. Dass Deutschland auf diese aggressive Politik lange nur mit Angeboten der Kooperation und der Diplomatie reagiert hat, hat den Kreml ermuntert, weiter aggressiv vorzugehen. Dafür, dass Deutschland blind war gegenüber dieser Bedrohung, die für die Ukraine in einem schrecklichen Krieg endete, trägt Schröders Moskau-Connection eine bleibende Verantwortung.
Es sind bittere Sätze zum Ende einer Lektüre, die einen schlauer, aber zugleich auch ratloser zurücklässt.
Moritz Küpper über das Buch der beiden Journalisten Reinhard Bingener und Markus Wehner, die Moskau-Connection, das Schröder-Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit. Es ist bei CH Beck verlegt, 304 Seiten, kosten 18 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Corona, Ukraine-Krieg, Energie- und Klimakrise. Es ist eine atemlose Zeit. Da stellt sich die Frage, ob das Denken da überhaupt noch mithalten kann. Oder ist vielleicht die gedankliche Trennung zwischen Krise und Normalität sogar der Hauptgrund dafür, warum das Nachdenken darüber uns so schwerfällt? Solche Fragen beschäftigen den französisch-deutschen Essayisten Guillaume Paoli in seinem politischen Essay Geist und Müll – von Denkweisen in postnormalen Zeiten. Paoli lebt in Berlin und war unter anderem Hausphilosoph am Leipziger Zentraltheater und hat die Aktivistengruppe der glücklichen Arbeitslosen mitbegründet. Sein neues Buch ist ein Appell, auch mal radikal, um die menschengemachten Krisen der Gegenwart zu streiten. Moritz Klein hat es gelesen.
In der publizistischen Gegenwartsdiagnostik ist geläufig von einer Überlagerung multipler Krisen die Rede. Klimaerwärmung, Artensterben, Energiekrise etc. Doch Wörter wie Krise oder Katastrophe, schreibt Guillaume Paoli, suggerierten begrenzte und behebbare Störungen eines an sich, normalerweise, gut funktionierenden Systems. Daher wählt er die wohlüberlegt unspezifische Bezeichnung »das Desaster«. Über diesen Komplex schreibt er gewissermaßen auf einer Metaebene, denn er fragt nach der Situation des Denkens.
Der Geist wird heute vor unerhörte Arbeitsbedingungen gestellt. Es ist unmöglich, über die neue Realität nachzudenken, ohne zugleich auf die Frage einzugehen, wie die neue Realität auf das Denken einwirkt. So verschieden die Gefahren sind, die uns begegnen, eine Gemeinsamkeit haben sie zumindest. Sie sind menschengemacht. Obgleich nicht gewollt. Auch das eklatante Versagen des Denkens muss also mitgedacht werden.
Dieses Versagen besteht nicht zuletzt darin, dass die Fakten dieser neuen Realität eigentlich schon lange bekannt sind. Mit ausführlichen Belegen zeigt Paoli, dass sich bereits Anfang der 70er Jahre in den westlichen Industrieländern ein öffentliches Bewusstsein bildete über die ökologischen und sozialen Folgen der eigenen Wirtschaftsweise für den gesamten Planeten. Der Club of Rome-Bericht »Die Grenzen des Wachstums« von 1972 ist dafür nur das bekannteste Dokument. Das eigentliche Rätsel ist für Paoli daher, wie es zuging, dass dann doch noch ein halbes Jahrhundert lang mit allem weitergemacht wurde. In aphoristisch-essayistischer Form verfolgt Paoli verschiedene Fäden, aus denen das Desaster auf geistiger Ebene gewoben ist. Im Rezensionsrahmen sei exemplarisch nur einer dieser Fäden nachgezeichnet, eine Traditionslinie in der philosophischen Theorie. Was zunächst wie eine Abschweifung ins allzu Akademische anmutet, mündet in eine essayistische Pointe von höchster Aktualität. Dem Leser stehen die Haare zu Berge. Paoli polemisiert gegen die Theoriebildung um den Begriff des Anthropozäns. Visionen von einem Gemeinwesen Erde, in dem Menschen mit Pflanzen, Tieren und Maschinen gleichberechtigt interagieren, seien letztlich affirmativ-apologetischer Theoriekitsch, eine spirituelle Ausflucht vor den Konsequenzen der eigentlich längst gesicherten Erkenntnis, dass das Desaster ganz konkrete ökonomische Ursachen hat. Anfang der 70er Jahre seien diese bereits völlig klar und richtig erkannt und der notwendige Ausstieg aus der Wachstumsdynamik daraus gefolgert worden. Was jedoch historisch geschah, das kurzsichtig auf Kapitalvermehrung ausgerichtete System existierte dank Intervention der Aktionärsmacht weiter und das schiere Faktum seines Fortbestehens gegen alle Vernunft steht seither als im Grunde einziges, doch scheinbar unumstößliches Argument für seinen vermeintlich überlegenen Realismus. Um nicht dumm dazustehen, passte das Denken sich an, so Paoli.
Nichts scheinen die meisten Anthropozän-Theoretiker mehr zu fürchten als den Vorwurf, sie ließen die großen Fragen der Menschheit auf altbekannte Kapitalismuskritik schrumpfen. Obwohl unumstritten ist, dass die Ursache der Umweltzerstörung auf Fossilwirtschaft und industrielle Ausbeutung zurückführt, gilt der Hinweis als reduktionistisch, dies möge wohl an der Dynamik des Kapitals hängen.
Exemplarisch für diese Abwege des Denkens steht bei Paoli die Theorie-Ikone Bruno Latour. Er weist nach, dass Latours Ideen stark von denen des jesuitischen Naturphilosophen Teilhard de Chardin beeinflusst sind. Dieser hatte in den 1930er bis 50er Jahren christliche Heilslehre, Evolutionstheorie und Technikglauben zu einer Art Science-Fiction-Mystik fusioniert. Hier scheint sich der Essay im philosophiegeschichtlichen Antiquariat zu verlieren. Doch die technotheologischen Ideen haben nicht nur in den Schriften heutiger Theoriestars wie Latour oder Donna Haraway ein Nachleben, sondern auch in Popkultur, Filmen und Romanen, vor allem in den USA. Und
wie man weiß, ist dort der große technische Sprung des späten 20. Jahrhunderts das Werk von Nachwuchsingenieuren, Computertüftlern und DNA-Bastlern gewesen, die Sci-Fi mit der Muttermilch aufgesaugt hatten und im Grunde von keinem anderen Ideal geleitet waren, als die Fantasy-Welt ihrer Pubertät zu verwirklichen. Und da sie auf das große Geld trafen, unternahmen sie den Versuch auch. New Age, Singularität, Trans und Posthumanismus kamen hinterher, nicht als Grundlage, sondern als gedankliche Spiegelungen der stattfindenden Technikexperimente, daher die scheinbare Evidenz ihrer affirmativen Fabulationen.
Mit diesem geistigen Hinterherlaufen der Anpassung des Denkens an die vom Kapital geschaffenen Fakten müsse Schluss gemacht werden, fordert Paoli. Ein im Wortsinn radikales, also an die Wurzeln gehendes kritisches Denken müsste sich nicht so sehr mit philosophischen Konzepten und Denkkategorien befassen, sondern mit der Systemlogik kapitalistischer Wertvermehrung. Denn diese setze die Entwertung aller nichtmonetären Werte voraus und hier lägen die tatsächlichen Wurzeln des Desasters. So ist auch der Buchtitel Geist und Müll zu verstehen. Müll entstehe nicht erst als stofflicher Abfall konkreter Technologien, wie Plastikmüll oder Emissionen, sondern als ideelle Vorbedingung des abstrakten Kapitalwerts, mit allerdings nur allzu konkreten Folgen. Als systematische Verunwertung sei Vermüllung das Prinzip kapitalistischen Wirtschaftens. Und das bliebe auch dann noch so, betont Paoli, wenn technologisch der Abschied vom Fossilen tatsächlich vollständig gelänge. Im Klartext, einen sauberen Kapitalismus wird und kann es niemals geben. Diese radikale Position begründet Paoli, weit ab von kapitalismuskritischen Klischees und Parolen, äußerst differenziert. Allen, die hier nicht schon aus Glaubensgründen dicht machen, sei die Lektüre dringend ans Herz gelegt.
Meint Moritz Klein über Guillaume Paolis Geist und Müll. Von Denkweisen in postnormalen Zeiten. Verlag Mattes und Seitz, 268 Seiten, 22 Euro. Volker Gerhardt ist wohl einer der prominentesten Vertreter der deutschen Gegenwartsphilosophie. Es gibt kaum ein Feld, auf dem der 79-Jährige nicht publiziert hätte. Von der Ethik über die Metaphysik und die Ästhetik bis hin zur politischen Theorie. Sein neues Buch mit dem Titel Individuum und Menschheit beschäftigt sich nun mit der Philosophie der Demokratie und mit den Ideen dazu von Denkern der Antike bis in unsere globalisierte Gegenwart. Der langjährige Professor an der Berliner Humboldt-Universität zeigt dabei, dass die Demokratie immer schon gefährdet war, aber eben auch von der Konzeption von Herrschaft her allen anderen Staatsformen grundsätzlich überlegen ist. Mehr von Günther Keindelsdorfer.
Das Wahlvolk stimmt ab und dann entscheiden die Repräsentanten der Mehrheit, wo es lang geht. Dieses Demokratiemodell mögen Populisten attraktiv finden. Mit echter Demokratie hat ein solches Modell nichts zu tun. Um zu definieren, was Demokratie ausmacht, wirklich ausmacht, darf man ohne weiteres ein bisschen pathetisch werden, findet Volker Gerhardt.
Die beste Demokratie-Definition, die ich kenne, steht schon in der Antike, nämlich es ist die freie Herrschaft über freie Menschen.
Und das wiederum bedeutet, eine Demokratie, die ihren Namen verdient, ist ohne Rechtsstaat nicht zu haben. Denn nur eine rechtsstaatliche Ordnung garantiert die Freiheit des Einzelmenschen.
Das ist eine Freiheit, die sich vor allem am Recht orientiert. Das ist ebenfalls eine durchgängige Bestimmung bereits in der Antike, Gleichheit und Freiheit unter Bedingungen des Rechts.
Volker Gerhardt, seit 2010 Mitglied der Grundwertekommission der SPD, zeichnet in seinem Buch die Entwicklung der modernen Demokratie von ihren Ursprüngen in der mittelmeerischen Antike bis in unsere Gegenwart nach. Schon bei den Vorsokratikern, bei Anaxagoras und Demokrit beispielsweise, ortet Gerhardt wichtige Impulse für ein tragfähiges Demokratiemodell. Auf der Halbinsel Attika sei die Demokratie dann auch erfunden worden.
Also in Athen, muss man sagen, ist es im 5. Jahrhundert vor Christus unter Perikles tatsächlich zu einer Demokratie gekommen, die den Namen auch verdiente. Und er hat ja selbst auch durch über Thukydides eine Schilderung gegeben in einer Grabrede. Und das ist immer noch die ideale Schilderung der besten Form einer möglichen demokratischen Herrschaft. Aber sie ist dann ganz schnell gescheitert an den vielen Widerständen, die der Demokratie entgegenstehen.
Die athenische Demokratie sei an den demagogisch geschürten Gegensätzen in ihrem Inneren und Äußeren zugrunde gegangen, diagnostiziert Volker Gerhardt. In einem philosophiehistorischen Parforce-Ritt durchmisst Gerhardt in seinem Buch die Jahrhunderte und steckt dabei die entscheidenden Wegmarken ab, die zur Entwicklung der repräsentativen Demokratie von heute geführt haben. Der Beitrag des römischen Rechts wird ebenso gewürdigt wie das humanistische Ethos des Christentums, das wesentlich zur Formulierung der Menschenrechte beigetragen hat. Die Errungenschaften der europäischen Aufklärung und der Beitrag der reformistischen Arbeiterbewegung werden ebenso hervorgehoben wie die Leistungen des Feminismus im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, der mit seinem erfolgreichen Kampf um das Frauenwahlrecht einen prominenten Anteil an der demokratischen Entwicklung der modernen Welt hatte. Zudem diskutiert und würdigt Gerhardt die Leistungen bedeutender Philosophen wie Erasmus von Rotterdam, John Locke und Immanuel Kant, die jeweils zu ihrer Zeit darüber nachgedacht haben, wie sich ein menschenwürdiges Leben für alle organisieren lasse. Dabei ist Demokratie ein anspruchsvolles Konzept. Sie kann nur funktionieren, wenn die Mehrzahl der Akteure Fair Play spielt. Wenn sich die Majorität, eine namhafte Majorität, an die Regeln hält und wenn die auf Zeit bestellten Machthaber nach ihrer Abwahl zugunsten anderer auf ihre Macht verzichten. Ein derart anspruchsvolles Konzept ist immer auch gefährdet, betont Volker Gerhardt, aber
zunächst mal muss man betonen, alle Politik ist gefährdet. Jedes politische System hat natürlich diejenigen gegen sich, die selber an der Macht sein möchten. Und die gibt es immer. Und die gibt es eben in Monarchien, die gibt es auch in der Tyrannis der antiken Form und die gibt es natürlich in der Demokratie. Und insofern muss man sagen, die Politik ist ein in sich schwieriges und immer gefährdetes Geschäft. Und das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Demokratie.
Stimmt. Auch der König von Saudi-Arabien und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas können sich ihrer Macht, wie alle Despoten, auf Dauer nicht uneingeschränkt sicher sein. Dann schon lieber Demokratie, möchte man sagen. Volker Gerhard hält diese Form der Herrschaft auch deshalb für überlegen, weil sie zur Selbstreparatur fähig und innovationsoffen ist. Volker Gerhards philosophische Demokratiegeschichte ist eine anspruchsvolle, aber stets auch lohnende Lektüre. In einer Zeit, in der die Putins, Orbans und Marine Le Pens dieser Welt das menschenrechtlich abgesicherte Wertegefüge der Demokratie zu demontieren versuchen, kann es nicht schaden, sich der Ideale und Ursprünge dieser Staatskonzeption zu besinnen. Überraschend übrigens, dass sich auch Friedrich Nietzsche, der Theoretiker des Willens zur Macht, in einer ganz bestimmten, wenn auch kurzen Phase seines Lebens zum Anwalt der Demokratie aufgeschwungen hat, wie Volker Gerhard noch einmal aufzeigt. Im zweiten Band von »Menschliches, allzu Menschliches« 1880 erschienen, stimmt Nietzsche ein Loblied der Volksherrschaft an. »Die Demokratisierung Europas ist unaufhaltsam«, notiert der Philosoph an einer Stelle. Wenn sich Nietzsche da nur nicht geirrt hat.
Günter Keindelsdorfer las Volker Gerhards Buch »Individuum und Menschheit – Eine Philosophie der Demokratie«. Es ist bei C.H. Beck verlegt, hat 352 Seiten und kostet 36 Euro. Architekten, Stadtplaner oder Immobilienentwickler. Häufig bestimmen andere, wie wir leben und auch in Zukunft leben werden. Doch das entspricht nicht immer den eigenen Wünschen, denn nicht jeder hat zu Hause die klassische Familiensituation oder lebt als Paar. Auch möchte nicht jeder Single alleine leben. Der Münchner Journalist Lars Reichardt hat ein Buch geschrieben über Menschen, die in verschiedenen, nicht gewöhnlichen Wohnformen leben, und er hat auch viele eigene Erfahrungen mit dem Zusammenleben gemacht, weil er seit Jahren schon einige Zimmer seines Reihenhauses vermietet. Die Erlebnisse dabei beschreibt er immer wieder mal fürs SZ-Magazin. Einige davon sind jetzt auch in sein Buch »Zimmer für immer – Meine Suche nach einem Ort zum Bleiben« eingeflossen. Brigitte Neumann hat es gelesen.
Das Thema brennt auf den Nägeln. Steigende Mieten, Wohnungsnot, die alternde Gesellschaft, all das sind gute Gründe dafür, gemeinschaftliche Wohnmodelle ins Auge zu fassen. Aber auch die grassierende Einsamkeit, die Wissenschaftler als eine Gefahr für die demokratische Gesellschaft benennen. Lars Reichardts Buch »Zimmer für immer« gibt zwar Impulse in diese Richtung, aber die Lektüre macht erst einmal ratlos. Denn dem Autor gefällt eigentlich keines der von ihm aufgeführten 10 Modelle so richtig. Ein paar Mal erwähnt er, am liebsten würde er mit seiner Freundin zusammenziehen, aber die wolle nicht. Für den vielleicht ebenfalls suchenden Leser ist das ein wenig frustrierend. Also führt man das Buch im Geiste auf der Basis eigener Erfahrungen und Wünsche fort. Aber der Reihe nach.
Deutschland besitzt eine der höchsten Raten an Singlewohnungen,
schreibt Lars Reichardt. Was sagt uns das über die Verfasstheit unserer Gesellschaft? Lars Reichardt neigt nicht zur Spekulation und hält sich bedeckt. Also machen sich die Leser so ihre Gedanken. Ist die Gemeinschaftsunverträglichkeit, die viele von uns verspüren, ein Fluch, der sich spätestens im Alter manifestieren wird? Lars Reichert ist 60 und schreibt, er wisse, dass er nun schleunigst daran denken müsse, wie er mit 80 wohnen wird. Gemeinschaftlich, ja, aber wie? Sein Buch schließt ganz untypisch mit einer Selbstbeschwörung.
Mein Zuhause soll ein offenes Haus sein. Deswegen will ich nicht mehr alleine wohnen. Ich will mich nicht mehr verstecken vor der Welt. Mein Zuhause soll keine Festung mehr sein. Kein Versteck, in das ich mich zurückziehe, weil ich genug hätte von der Welt und Schutz vor ihren Verletzungen suchte.
Aber das Seltsame ist, Lars Reichert berichtet in Zimmer für immer, dass er Zeit seines Lebens mit anderen Menschen zusammengelebt hat. Mit der prominenten Mutter Barbara Valentin in der Münchner Künstler-WG, dann mit Freunden in Berlin, mit der eigenen fünfköpfigen Familie wieder in München, mit dem Greisenvater eines Schulfreundes in einer Münchner Villa und mit seiner Zweck-WG im Reihenhaus. Einige Erfahrungen waren dezidiert unerfreulich, einige angenehm, meist aber war das Zusammenleben ein wenig unverbindlich, beklagt der Autor an einer Stelle. Besonders das Zusammenleben in der Zweck-WG, das Reichert gleich auf der ersten Seite wie folgt definiert.
Man muss nicht sprechen in einer Zweck-WG, sich erklären, sich kümmern, sich sorgen, sich helfen. Man darf, wenn man will. Eine Zweck-WG ist eine modernere Version des Wohnheims.
Die meisten Kapitel des Buches handeln von Reicherts Leben in seiner Zweck-WG im Münchner Süden. Ursprünglich hatte er das Reihenhaus mit Garten für seine Familie gekauft. Nach der Scheidung gab es nur eine Möglichkeit, das nötige Geld für die Auszahlung der Ex-Gattin zusammenzukriegen: Vermietung. In Kapitel 5, Zwistigkeiten in der Zweck-WG, erfahren wir, wie Vermieter Lars Reichert der Kragen platzt. Denn Birgit, die Schleimpilzforscherin, lüftet während der Corona-Zeit im Winter manisch das ganze Haus. Nach der Auseinandersetzung geht er in sich.
Bin gereizt, sicherlich nicht nur wegen ihr, wahrscheinlich sogar am allerwenigsten wegen ihr, aber lasse offenbar an ihr meinen Frust aus, denn sonst könnte ich sie ja ganz sachlich auf mein Problem ansprechen. Und es ist ein vergleichsweise kleines Problem. Ich Idiot.
Dann zieht Musikregisseur Rudi ein. Er möchte gerne bedient werden. Der Autor notiert:
Ich fühlte mich mit Rudi wie eine Herbergsmutter.
Und jetzt fällt der Groschen. Darum geht es nämlich, sich zu fühlen. Lars Reichert beschreibt sich selbst als zurückgezogen, diskret, wortkarg. Da können zwischenmenschliche Abenteuer, die frei Haus geliefert werden, auch eine Wohltat sein. Was die anderen Modelle des Zusammenlebens angeht, die Aussteigerdörfer, die Jesuitenkommunität, Genossenschaften, Mehrgenerationen wohnen und arbeiten, da eruiert Lars Reichert in nüchternem Stil, beinahe buchhalterisch, abwägend Stärken und Schwächen. Manchmal fragt er sich, ob er dort gerne einziehen würde, aber das Richtige ist nie dabei. Wir lernen schließlich mit dem Autor gemeinsam: Es stehen beileibe nicht zu wenige Wohnformen zur Wahl. Nein, das Problem ist, ob man sich überhaupt zutraut, mit anderen eine Wohnung, ein Haus zu teilen. Beim Thema Wohnen zeigt sich die Verfasstheit der Gesellschaft. Wagen die Bürger Gemeinschaft oder halten sie lieber ängstlich Abstand? Lars Reichert gesteht offenherzig ein, welche Mühe das Zusammenleben ihm bereitet, aber auch, dass ihm die Reibung gut tut. In seinem Buch »Zimmer für immer« erinnert er an etwas, das vielleicht ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Erst im Zusammenspiel mit anderen erlebt der Mensch seine Konturen und erfährt, wer er sich ist und den anderen sein kann.
Brigitte Neumann las für Andruck das Buch des Münchner Journalisten Lars Reichert »Zimmer für immer«. Meine Suche nach einem Ort zum Bleiben. Verlag Kein und Aber, 224 Seiten, 24 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Nächste Woche geht es bei uns unter anderem um das neue Buch des Historikers Habo Knoch, Im Namen der Würde, in dem er in seiner etwas anderen deutschen Geschichte erzählt, wie diese Formel in die Verfassung gelangte und zur moralischen Richtschnur der Bundesrepublik Deutschland wurde. Wenn Sie aber gerade jetzt Lust haben, ein neues Buch zu beginnen, der Buchladen Ihres Vertrauens aber gerade die Türen schließt, schauen Sie doch mal in unsere kostenlose Audiothek-App. Da gibt es viele gute Buchvorschläge und auch die aktuelle Sendung zum Nachhören. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.